Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Input.
Ground Control to Major Tom. Der Song Space Oddity von David Bowie. Der Song hätte es nie gegeben, wenn nicht ein Astronaut draussen im Weltall seine Kamera gezückt hätte. Sein Foto, die erste Aufnahme der Erde von weit aussen im All gesehen, diese Foto hat die Menschen bewegt. Das Foto hat einen ziemlich kleinen blauen Planet gezeigt. Das Bild, das so eindrücklich war, dass es die Welt von Millionen von Menschen schlagartig auf den Kopf gestellt hat. Input reist zurück in die Zeit, in die 70er Jahre. In eine Zeit, wo sich das erste Mal eine breite Öffentlichkeit hat angefangen, Sorgen zu machen um das Schicksal vom eigenen Planet. Hört die Input-Sendung von Katharina Boxler über ein Foto, das das Bild der Welt für immer verändert hat.
It's so difficult now to put ourselves back to a time when people hadn't seen the Earth.
Man kann sich heute kaum noch in die Zeit zurückversetzen, als es noch keine Bilder von der Erde gab.
Diese Bilder brachten die Bürger dazu, sich zu engagieren. Sie richteten sich an diese politische Bewegung, die im Anmarsch war.
Like they spoke to this political movement that was already underway. Politically, of course, there was an effort in the process of détente, a relaxation of Cold War.
In den frühen 1970er Jahren kam ein Prozess der Entspannung in Gang.
And the Russians were relieved. They were absolutely relieved.
Und die Russen waren erleichtert. Sie waren total erleichtert.
A variety of films from the 1970s.
Eine ganze Reihe von Filmen aus den 70ern zeichnen das Bild eines Astronauten, der wie ein Gegenentwurf erscheint. Er ist ein Space Hippie, der die Erde im Weltall beschützt.
Space Hippie, who would protect Earth in space.
Input.
Genau 40 Jahre ist es her, dass das letzte Mal ein Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat.
We'd like to dedicate the first steps of Apollo 17 to all those.
Aber kaum jemand mag die Freude der Apollo 17 Astronauten, der letzten Crew, die auf dem Erdtrabant ausgestiegen ist, noch teilen.
Oh my golly! Unbelievable!
Die erste Mondlandung im Juli 1969 hat noch Millionen von Menschen euphorisiert.
That's one small step for man.
Aber die letzte Mondlandung der US-amerikanischen Apollo-Mission 1972 lockt kaum noch jemand vor den Fernseher. Die Sorge der Menschen um den eigenen Planet ist unterdessen viel grösser als die Begeisterung über Milliarden teure Flüge ins Weltall. Hier oben auf dem Mond hüpfen die letzten Astronauten herum, unten auf der Erde gehen die Menschen auf die Strasse. Sie demonstrieren für den Schutz der Umwelt, für den Frieden und gegen die Atomkraft. Anstoss für die Bewegung von unten war ein Foto. Die erste Aufnahme von der Erde, knipst von Astronauten auf dem Weg zum Mond. Der Schnappschuss von der Erde, von dieser blauen Kugel im Kosmos, führt vielen Menschen die Einmaligkeit von ihrem Planet vor Augen und stellt ihre Welt auf den Kopf.
And that's the moment when we started to realize that actually somebody said the most important thing about the Apollo program was not that man first set foot on the moon, but that he first set eye on the Earth.
Da begannen wir zu realisieren, dass das Wichtigste an der Apollo-Mission nicht die ersten Schritte des Menschen auf dem Mond waren, sondern dass der Mensch zum ersten Mal die Erde sah.
Der Robert Poole, Historiker an der britischen Universität von Cambria, hat die Wirkung der ersten Erdbilder studiert und auch ein Buch darüber geschrieben. Über die Bilder, geschossen im All, von überwältigenden Astronauten, bestaunt auf der Erde von bewegten Menschen.
What people said at the time about the Earth photograph was that it firstly showed that the Earth was very vulnerable, that it was very, very small and it was completely self-contained.
Die Menschen sagten damals, dass die Fotos von der Erde ihnen zuallererst vor Augen geführt hätten, wie verletzlich die Erde sei, dass sie sehr klein und ein in sich geschlossenes System sei. Man sprach damals oft vom Raumschiff Erde. Man konnte ja sehen, dass wir eine klar begrenzte Atmosphäre verschmutzen, dass es keinen alternativen Ort für uns gibt. Dass alles, was wir tun, Spuren auf dieser winzig kleinen Erde hinterlässt. Diese Einsicht hat der Idee von einer Menschheit, die ihren Planeten dauerhaft verändert, zu einer Glaubwürdigkeit verholfen, die es in diesem Ausmaß zuvor nicht gab, als wir noch glaubten, der Himmel dehne sich unendlich aus.
Die Bilder, aufgenommen von Männern, die sich aufgemacht haben, um den Mond zu erforschen und dabei die Erde entdeckt haben, die Bilder verändern die Sicht vom Menschen auf seinen Planet fundamental. Wenn ihr einen Blick werfen auf die Fotos, auf den Erdaufgang und die blaue Kugel, auf DRS3.ch gibt es eine Galerie von unserer Welt und Tondokumente aus der Zeit. Die kosmische Perspektive zeigt nicht nur, wie einmalig das die Erde ist, sie entblößt auch die Willkür von Grenzen, die der Mensch geschaffen hat. Landesgrenzen, nationalstaatliche Egoismen, ethnische Diskriminierung, rücksichtslose Ausbeutung der Natur. Für die Astronauten war es ein einfacher Fingerdruck auf den Auslöser. Für die Menschheit aber der Anfang von einem grossen kulturellen Umbruch. Die Fotos vom blauen Planet geben der Bürgerrechts- und der Antikriegsbewegung, der Frauen- und der Schwulenbewegung und vor allem der Umweltbewegung in den 70er Jahren extrem Schub.
It's so difficult now to put ourselves back to a time when people hadn't seen the Earth. The image of the Earth is
Man kann sich heute kaum noch in die Zeit zurückversetzen, als es noch keine Bilder von der Erde gab. Heute sind sie allgegenwärtig. Am häufigsten begegnen wir jenem Foto, das die Mannschaft der letzten Apollo-Mission von der Erde gemacht hat. Das Foto von dieser wunderschönen blauen Murmel, der Blue Marble.
And the other one is the Earthrise picture from December 1968.
Das andere bekannte Bild ist jenes, das zeigt, wie die Erde über dem Mondhorizont aufgeht. Eingefangen im Dezember 1968 von den ersten drei Menschen, die die Erdumlaufbahn verlassen haben und zum Mond flogen.
Die Apollo-8-Astronauten sind total verblüfft. Sie sind unterwegs zum Mond mit dem Auftrag, den Erdtrabant zu umrunden. Und wo sie zurückschauen, in die Richtung, wo sie hergekommen sind, sehen sie etwas, wo noch kein Mensch vor ihnen gesehen hat. Ihre Welt. Der Blick auf die Erde haut sie um und bringt sie total aus dem Konzept. Der Astrohistoriker Robert Poole.
At that stage, the space program was still very much focused on the moon, on going outward. And nobody had really thought what would happen when the Apollo astronauts looked back and saw the Earth.
Damals war die Raumfahrt noch vollkommen auf den Mond fokussiert. Niemand hat sich Gedanken darüber gemacht, was passieren könnte, wenn die Astronauten zurückschauen und die Erde sehen. Es gibt Tonaufnahmen mit den Stimmen der Astronauten vom Moment, als sie die Erde aufgehen sehen. Sie sind offensichtlich überrascht. Sie fliegen hinter dem Mond durch. Auf der erdabgewandten Seite verlieren sie den Funkkontakt zur Erde und dann steigt plötzlich die Erde langsam über dem Mondhorizont auf. Da ruft einer, hey, schau mal, das ist die Erde. Wow, ist das schön.
Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, that's pretty.
Gib mir schnell die Kamera. Nein, nicht diese. Das ist die Schwarz-Weiß-Kamera. Gib mir den Farbfilm. Mach schnell ein gutes Foto. Geh aus dem Weg. Der Captain muss sie ermahnen, Ruhe zu bewahren.
The Captain has to tell them all to calm down.
Calm down, Mama. Oh, I got it right. Oh, that's a beautiful shot.
And they take photographs. Not actually very good photographs technically, but they take the first photographs of Earth rising over the moon. And their impact is extraordinary.
Die ersten Fotos von der Erde sind technisch nicht wirklich gut, aber die Bilder vom Aufgang von der Erde über dem Mondhorizont haben eine unglaubliche Wirkung.
But it wasn't until the photograph that they took had got back to Earth, because it was camera film in those days, the physical camera and the film had to go to a photographic lab and then be printed.
Erst als die Astronauten ihre Fotos zur Erde zurückbrachten, als die Bilder entwickelt und an die Medien weitergegeben wurden, erst da, als wir diese Aufnahmen sahen und die im Cockpit aufgezeichneten Gespräche der Astronauten hörten, begriffen wir, dass Astronauten die einzigen Menschen sind, die die Erde als Ganzes sehen können. Jeder kann in den Weltraum schauen, aber nur Astronauten können auf ihre Heimat blicken.
Astronauts were the only people who could see the whole Earth. Everybody else can look outwards into space, but only an astronaut can look home.
Was die Astronauten auf dem Flug rund um den Mond sehen, ist einmalig.
where the astronauts, they hadn't been told what to say on their first broadcast back to the Earth. This, in these days of public relations and spin doctors, it seems extraordinary.
Niemand hat den Astronauten damals gesagt, welche Worte sie für ihre erste Botschaft an die Erdbewohner wählen sollten. Im Medienzeitalter von heute, mit all den schönrednerischen Pressesprechern, erscheint das ziemlich ungewöhnlich. Nur ein, zwei Leute wussten damals, was die Astronauten in ihrer Ansprache am Weihnachtstag sagen wollten. Sie lasen die ersten 10 Verse aus der Genesis. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er sah, dass es gut war. In the beginning God created the heaven and the earth and saw that it was good. Und nur Minuten später verschwand Apollo 8 hinter dem Mond. Die Funkverbindung brach ab und zurück blieben die verblüfften Menschen auf der Erde, die sich darüber wunderten, was sie da gerade gehört hatten. Denn beim Raumfahrtprogramm ging es doch um Wissenschaft, um Astronomie. Es ging nicht um Gott oder das Himmelreich. Doch die Astronauten stellten diese Verbindung her. Sie hatten, wie jemand damals sagte, den Blick von Gottes Auge auf die Erde. Das gab dem Raumfahrtprogramm irgendwie etwas Göttliches. God's eye view of Earth. They had the same view of Earth that God had had when the Earth was created, and so it gave a godlike aspect to the space program.
In einer Ausnahmesituation ist die Religion, ist die Spiritualität schnell zur Hand. Die Astronauten greifen zu der Bibel. Auf der Erde stellen sich immer mehr Menschen Sinnfragen. Die Folgen von der grenzenlosen Konsumwut und der naiven Technikgläubigkeit sind unübersehbar. Verdreckte Gewässer, verschmutzte Luft, hinter jedem Dorf eine Abfallgrube. Auch in der Schweiz. Die Pioniere der Umweltbewegung machen sich darum das Bild von der Erde, deren winzig kleinen Kugeln einmalig und verloren im riesigen Weltall sofort zu nutzen. Wo sie auch unterwegs sind, demonstrieren und protestieren, das Bild vom blauen Planet ist dabei. Wie das der Schnappschuss die Welt bewegt hat, dazu mehr nach der Titelmelodie von Solaris, einem legendären Science-Fiction-Film von Andrei Tarkovsky aus dem Jahr 1972, im Jahr vom letzten Mondflug.
Thank you.
Ihr hört ihr ein 3-Input über ein Bild im Fotialbum der Menschheit, das die Welt auf den Kopf gestellt hat. Über den ersten Schnappschuss der Erde, aufgenommen von Astronauten auf dem Weg zum Mond. Im Film Solaris, nach dem gleichnamigen Science-Fiction-Roman von Stanislaw Lem, spielt Natur eine zentrale Rolle. Die unversehrte Natur ums ältere Haus vom Film hält Kelvin, einem jungen Wissenschaftler, der auf einer Forschungsstation im Weltall in eine psychische Krise kommt, seine optimistischen Zukunftserwartungen an die Wissenschaft muss aufgeben und sich am Ende seiner ganz persönlichen Verantwortung stellt. Ähnlich geht es vielen Leuten auf der ganz realen Erde. Es sind Schnappschüsse der Mondfahrer, die in den 1970er Jahren Millionen von Menschen politisieren. Sie spüren mehr und mehr den Druck von ihrer persönlichen Verantwortung, kritisieren die Folgen von einer euphorischen Technikgläubigkeit und grenzenlosen Konsumwut, die der Erde seit den 50er Jahren schwer zusetzt. Sie setzen sich ein für einen respektvollen Umgang mit der Natur und für einen respektvollen Umgang der Menschen untereinander. Was weit aussen im All angefangen hat, entfaltet seine Wirkung bis an die Basis der menschlichen Gemeinschaft, sagt Martin Collins, Kurator am Smithsonian's National Air and Space Museum zu Washington.
The environmentalism was more of a political movement than a scientific movement.
Die Umweltbewegung war mehr eine politische als eine wissenschaftliche Bewegung. Die Menschen waren tagtäglich konfrontiert mit der Verschmutzung von Flüssen und Seen, besonders auch mit der Luftverschmutzung als Folge des Autoverkehrs. Es handelte sich also in vielen Fällen um eine Grassroot-Bewegung, eine Bewegung, die von der Basis her kam. Ich glaube, man muss dies wirklich im Kontext der Bilder von der aufgehenden Erde und dem blauen Planeten der letzten Mondmission von Apollo 17 im Jahr 1972 sehen. Diese Bilder brachten die Bürger dazu, sich zu engagieren. Sie richteten sich an diese politische Bewegung, die im Anmarsch war.
Earthrise and the blue marble image from Apollo 17 in 1972 took on special resonance because they spoke to this political movement that was already underway.
Engels gestotener KW und wer's nicht glaubt, kann's selber gseh. Die Fragen is nicht lang.
Auch in der Schweiz gehen die Leute für die Natur auf die Strasse. Sie demonstrieren gegen Atomkraftwerke und der Widerstand gegen die Autobahn-Euphorie formiert sich.
Die Sektion Innerschweiz der Schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz hat an ihrem Jahresspot in Engelberg 2 Resolutionen gefasst. Darin zeigt sie sich besorgt über die Seedeponien im Rahmen des Autobahnbaues auf der Urner- und Nidwaldner Seite des Seelisberg-Tunnels und fordert allergrößte Rücksichtnahme auf die Landwirtschaft bei der Planung eines Atomkraftwerks in der Luzerner Gemeinde in Wiel.
Im April 1970 findet der erste Internationale Tag der Erde statt. Ein Jahr später schliessen sich europäische und amerikanische Umweltorganisationen zusammen zu der Dachorganisation Friends of the Earth. Jetzt leuchtet auch vielen ein, was der britische Naturwissenschaftler James Lovelock seit den 60er Jahren denkt und 1972 zum ersten Mal öffentlich formuliert. Die Gaia-Theorie, die Idee, dass die Erde und ihre Biosphäre zusammen ein Lebewesen bildet. Kommt sie zu fest aus dem Gleichgewicht, kippt das ganze System. Das Denken in Zusammenhang macht weltweit Boden gut. In der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft. Es ist eine Welt, die an ihre Grenzen kommt. So steht es im legendären Club of Rome-Bericht «Die Grenzen des Wachstums». Ein Bericht, der im März 1972 im Smithsonian Institute in Washington veröffentlicht wird, dort, wo Martin Collins heute arbeitet.
There was a very strong presumption that the economic character of society both in the United States and in Europe changed very dramatically towards the end of the 1960s and into the 1970s.
Man war damals der festen Annahme, dass die wirtschaftlichen Gegebenheiten in den USA, aber auch in Europa, sich gegen Ende der 60er, Anfangs der 70er Jahre grundlegend veränderten. Das hatte viel mit Vorgängen zu tun, die zu viel größerer gegenseitiger Abhängigkeit unter den Nationen führten.
There was much greater interdependence between nations economically. There were changes in the flows of finances and money, which was exacerbated by the 1973 oil crisis.
Die Finanz- und Geldströme änderten sich, eine Entwicklung, die sich mit der Ölkrise von 1973 zusätzlich noch verschärfte. Auch die Wissenschaft veränderte sich damals. Die Vertreter der Geistes- und Sozialwissenschaften an amerikanischen und europäischen Universitäten fragten sich, wie sie die Welt am besten studieren und verstehen könnten. Und viele von ihnen wandten sich daraufhin ab von Forschungsmethoden, die bis dahin sehr stark an den Methoden der Naturwissenschaften ausgerichtet waren. Es gärte damals wirklich an den Universitäten. Das war eine Entwicklung, die sich überschnitt mit den damaligen politischen und wirtschaftlichen Umbrüchen. Diese Umwälzungen führten in den 1970er Jahren zu diesem speziellen Gefühl, dass sich die Welt fundamental und in dramatischer Weise änderte.
Changes in economics, changes in politics. It gave this very strong sense in the 1970s that the world was changing in fundamental and dramatic ways.
Das Gefühl von breiten Bevölkerungsschichten, dass sich die Welt grundsätzlich ändert, dass alle voneinander abhängig sind, dass sich die Macht verschiebt und die Ressourcen schwinden, das Gefühl packt jetzt auch Politikerinnen und Politiker. Im Juni 1972 organisieren die Vereinten Nationen die erste UNO-Umweltkonferenz in Stockholm.
Stockholm, Sweden, June 12, 1972. Mrs. Indira Gandhi, Prime Minister of India, arrived today to address the first United Nations Conference on the Human Environment.
Die Worte der Politikerinnen und Politiker, die Appell von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der ersten UNO-Umweltkonferenz 1972 erinnert frappant an Klimagipfel in der jüngeren Vergangenheit oder an Nachhaltigkeitsgipfel Rio plus 20 von diesem Sommer. Die Umweltkrise verändert das Schicksal vom ganzen Planeten. Sie trifft alle, unabhängig von der Schicht, der Macht oder der aktuellen Lebenslage. Das die Worte von der indischen Premierministerin Indira Gandhi, formuliert vor 40 Jahren.
It is clear that the environmental crisis which is confronting the world will profoundly alter the future destiny of our planet. No one amongst us, whatever our status, strength or circumstance, can remain unaffected.
In the early 1970s, just before the moon landings concluded, there were public opinion polls taken in the United States.
In den frühen 1970er Jahren, kurz vor dem Ende des Mondprogramms, wurden in den USA öffentliche Umfragen durchgeführt. Diese deuteten darauf hin, dass viele Amerikaner das Gefühl hatten, es sei jetzt erreicht, was wir uns vorgenommen hatten. Der Auftrag, den Präsident Kennedy im Jahr 1961 formuliert hatte, sei erfüllt. Die Umfragen zeigten auch, dass die Menschen mit anderem beschäftigt waren, mit dem Vietnamkrieg und den sozialen und wirtschaftlichen Problemen in den USA. Jetzt, da wir die Sowjets übertroffen hatten, schien ein derart aufwendiges Raumfahrtprogramm wie in den 60er Jahren nicht mehr erforderlich.
The same kind of level of support for space exploration that there had been in the 1960s.
Offiziell wird der Bürger, der Steuerzahler, die Apollo-Mission verkauft als eine Mission, die die Neugier vom Menschen befriedigen soll. Aber alle wissen, das ist kein Spiel, das ist ein todernstes Wettrennen.
Without the Cold War, without the threat of nuclear exchange, the vast and serious consequences of a possible nuclear war,
ohne den Kalten Krieg, ohne die Gefahr eines nuklearen Schlagabtauschs, eines Atomkriegs mit verheerenden Folgen, hätte die friedliche Weltraumerkundung damals nicht stattgefunden. Es war eine Art des Kräftemessens, ohne es zum Krieg kommen zu lassen.
Die Angst vor der Atombombe hat Menschen rund um den Globus fest im Griff. Martin Collins, Raumfahrthistoriker am Smithsonian's National Air and Space Museum in Washington.
Politically, of course, there was an effort in the early 1970s through President Nixon to his counterpart in the Soviet Union to reach out and have what is generally be called a process of détente, a relaxation of Cold War
tensions. In den frühen 1970er Jahren war Präsident Nixon um eine politische Annäherung an seinen sowjetischen Amtskollegen bemüht. Es kam ein Prozess der Entspannung in Gang, gemeinhin unter dem Begriff détente bekannt. Verschiedene Projekte sollten diesen Entspannungsprozess versinnbildlichen. Dazu gehörte eben auch eine gemeinsame Weltraummission, das Apollo-Soyuz-Testprojekt im Jahr 1975.
So, on one level, there was a reduction in certainly rhetoric and overt symbolism about conflict.
Trotzdem, der Kalte Krieg war noch immer eine Tatsache. Noch immer waren die Atomwaffen der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion gegeneinander gerichtet, über die Ozeane hinweg. Einerseits war da also tatsächlich eine Abschwächung rhetorischer und unverhüllter Symbolik in diesem Konflikt zu beobachten, aber die grundsätzliche Problematik des Kalten Kriegs, die war trotzdem noch immer da.
Der Vietnamkrieg, ein Stellvertreterkrieg der beiden Supermächte USA und UdSSR, sorgt jeden Tag für Schlagzeilen und für schreckliche Bilder. Wie die US-Amerikaner und Sowjets im Weltall den Frieden üben, unter dem Druck der Masse von politisierten Bürgern, das hört ihr noch «The Great Gig in the Sky» vom Pink Floyd-Album «Dark Side of the Moon», veröffentlicht im März 1973. Ihr hört Input, eine Sendung über einen Schnappschuss, der die Welt bewegt hat. Über das erste Bild vom Planet Erde, das die Menschen berührt und in den 1970er Jahren zu Millionen politisiert und auf die Strasse getrieben hat. Für den Schutz der Natur und den Frieden unter den Menschen. Die Raumfahrt ist schon immer im Spannungsfeld zwischen knallharten nationalen Interessen und völkerverbindenden Visionen hin und her gerissen gewesen. Mit dem legendären kosmischen Händedruck, einem amerikanisch-sowjetischen Rendezvous von der Raumschiff Apollo und Soyuz, hat die Raumfahrt zum ersten Mal die Funktion von einer vertrauensbildenden Massnahme. Nach all diesen Jahren von einem schon fast paranoiden Weltallwettkampf. Natürlich war es eine PR-Aktion, aber eben nicht nur mehr.
Less than 5 meters distance. 3 meters.
Es sieht aus, wie wenn plötzlich wahr würde, was sich viele Menschen wünschen.
Contact.
In den USA, in Europa und vor allem in der Sowjetunion, sagt Andrew Jenks, Historiker und Experte für die Geschichte der UdSSR an der California State University Long Beach.
The Soviets were absolutely sincere. First of all, they were very much aware that they lacked the kinds of resources that the United States had.
Den Sowjets war es sehr ernst. Erstens war ihnen sehr bewusst, dass sie nicht über dieselben Ressourcen verfügten wie die Vereinigten Staaten. Ihr Mondprojekt war nicht erfolgreich gewesen. Sie spürten, dass gemeinsame Missionen die einzige Möglichkeit für sie waren, die Weltraumerkundung auf eine Weise fortzusetzen, die sie sich leisten konnten. Gleichzeitig sahen sie in gemeinsamen Projekten auch das Potenzial, einen Krieg zu verhindern. Das wollten die Sowjets auf jeden Fall. Sie hatten im Zweiten Weltkrieg 30 Millionen Menschen verloren. Ich glaube nicht, dass die Vereinigten Staaten jemals realisiert haben, wie sehr ein fundamentales Sicherheitsbedürfnis die Sowjets zur Zusammenarbeit motivierte. Und ich glaube nicht, dass die Vereinigten Staaten die Ernsthaftigkeit und die Sicherheitsbelange der Sowjets zu würdigen wussten. Das war eine verpasste Chance.
Completion of the planned program and a safe return to Earth. Leonid Brezhnev.
It was a much more pragmatic politics, a much less ideological politics, and the Russians were relieved. They were absolutely relieved. This is precisely the kind of thing they had been seeking, really, since.
Das war vielmehr eine pragmatische als ideologische Politik, und die Russen waren erleichtert. Sie waren total erleichtert. Das war genau das, wonach sie gestrebt hatten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, vor allem aber nach dem Tode Stalins 1953. Die 70er waren die Zeit, in der dieses Furnier, diese Fassade von Härte sich zumindest ein wenig löste. Das war eine Folge der Détente, der Entspannungspolitik. Womit es dann aber rasch wieder vorbei war, gegen Ende der 70er und Anfangs der 80er, als die Sowjets in Afghanistan einmarschierten und als mit Ronald Reagan ein neuer kalter Krieger im Weißen Haus einzog.
And it was a result of this policy of détente, which quickly by the end of the 1970s and early 1980s is reversed, beginning with the Soviet invasion of Afghanistan and then of course Ronald Reagan, the new Cold Warrior, coming into office.
This is Apollo Control. At acquisition here we should have confirmation of undocking.
1970er Jahre sind die Jahre von einer kurzen Entspannung auf der Erde und im All. Was die Amerikaner antreibt, ist der Druck von der Strasse, sind die Protestbewegungen von Bürgerinnen und Bürgern, die die Erde, die ihren blauen Planet und das Leben darauf schützen wollen. Was die Sowjets antreibt, was sie zum kosmischen Treffen mit den Amerikanern motiviert, ist zum einen die traumatische Erinnerung an die 30 Millionen Toten vom Zweiten Weltkrieg. Aber ein Handschlag im All entspricht auch einer Überzeugung, die tief in der russischen Tradition verankert ist. Nämlich, dass der Mensch ein Teil ist von einem viel grösseren, umfassenderen kosmischen Ganzen. Was die Bevölkerung im Westen erst durch die ersten Astronautenschnappschüsse vom Planet Erde begriffen hat, das hat im Osten eine lange Tradition. Der Andrew Jenks, US-amerikanischer Experte für die Geschichte der Sowjetunion.
There is in the Russian tradition this idea of cosmism. And it begins in the 19th century with a philosopher named Fyodorov. It continues also in the 19th and early 20th century up through the Soviet period with the father of Soviet rocketry or the Russian rocketry, Konstantin Tsiolkovsky. But along with
es gibt in der russischen Tradition die Idee des Kosmismus. Sie stammt von Nikolai Fjodorow, einem russischen Philosophen des 19. Jahrhunderts. Die Idee setzt sich fort in den frühen 20er Jahren und in der jungen Sowjetunion durch den Vater der russisch-sowjetischen Raketentechnik Konstantin Tsiolkovsky. Das ist immer dieser Gedanke, dass es die Bestimmung des Menschen ist, das Weltall zu erforschen, dass sich aus dieser kosmischen Erkundung ein neuer Mensch, ein Universeller, ein Weltbürger entwickeln würde. Und dass diese Leute die beschränkte Art des Denkens über die Welt und das menschliche Zusammenleben überwinden würden. Diese Vorstellung eines Kosmismus war eine fundamentale Inspiration für die Sowjets in der Raumfahrt. Während die Amerikaner, wie ich glaube, weit mehr von strategischen Überlegungen getrieben waren. Es war nicht ein intrinsisches, romantisches Ideal, das die Amerikaner dazu brachte, so viele Milliarden Dollar auszugeben. Wenn die Sowjets nicht als Erste in den Weltraum vorgedrungen wären, wären wir nicht in den Weltraum aufgebrochen. Es hatte also durchaus einen Grund, weshalb die Sowjets zuerst waren. Sie waren inspiriert vom Kosmismus. Natürlich hatten sie auch ihre strategischen und militärischen Anliegen, aber da war eben noch dieses andere. Das war bestimmt ein Schlüsselfaktor.
Inspiriert vom Apollo-Soyuz-Adock-Manöver im Juli 1975 bauen die Sowjets ihr Interkosmos-Projekt aus, ein wissenschaftliches Programm für die friedliche Erforschung vom Weltraum. Daran beteiligt sind zuerst sozialistische Staaten, später dann auch Länder außerhalb vom Ostblock. Mit dem Franzosen Jean-Luc Chrétien fliegt im Rahmen von Interkosmos der erste Europäer ins All.
Yeah, I think that's what makes the 70s so fascinating, is that it really was this key moment where the transcendent nature of space exploration was emphasized.
Was die 70er Jahre so spannend macht, ist dieses Schlüsselmoment, als die transzendente, überweltliche Eigenschaft der Weltraumerkundung in den Vordergrund trat. Es schien, als könne sich das Gebot, die gewohnte Politik auf der Erde zu überwinden, durchsetzen. Ich finde, das widerspiegelt das utopische Charakteristikum dieser Epoche.
It seemed like the imperatives of transcending politics as usual on Earth might just win out. And I think that reflects the utopian character of that age.
Auch die Raumfahrer selber fangen an, sich über die Blockgrenzen weg zu verständigen. Der Blick aus dem Weltraum auf den eigenen Planet hat sie tief beeindruckt. Beflügelt vom kosmischen Handschlag und ihrem exklusiven Blick auf die Erde tun sich darum amerikanische Astronauten und sowjetische Kosmonauten zusammen und gründen eine Verbindung der Raumfahrer, die Association of Space Explorers, ASE.
This occurred precisely at the point when the Cold War was emerging anew. After the Soviet invasion of Afghanistan, the cancellation, the US boycotting of the Moscow Olympics.
Doch zum Zeitpunkt, da sich die Männer zusammensetzten, Ende der 70er, Anfang der 80er, wurde der Kalte Krieg wieder deutlich kühler. Nach der sowjetischen Invasion in Afghanistan, dem amerikanischen Boykott der Olympischen Spiele in Moskau, nach dem Abschuss eines koreanischen Flugzeugs und Ronald Reagans Lancierung des Star Wars-Programms SDI, eines Abwehrschirms gegen sowjetische Interkontinentalraketen, das auch weltraumgestützte Waffen vorsah. Diese Entwicklungen machten es den Astronauten natürlich sehr schwer, ihre Idee von einer kosmischen, universellen Menschheit weiterzuverfolgen.
Der
Annäherungsversuch von Astronauten und Kosmonauten geht sang- und klanglos unter. Die neuen politischen Spannungen zwischen den Supermächten gehen wieder offiziell den Ton an und die Welt fürchtet sich einmal mehr vor einem grossen Krieg. Geschürt unter anderem von der US-amerikanischen Rüstungsinitiative SDI, in der Öffentlichkeit unter dem Begriff Star Wars-Programm bekannt. Frei nach dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1977. Mehr zur Blütezeit vom Science-Fiction-Genre in den 1970er-Jahren, wo direkt mit den ersten Bildern von der Erde etwas zu tun hat, mehr zum Science-Fiction-Boom dann nach dem Star Wars-Titelstück hier auf DRS3. Ihr hört dir ein 3-Input. Wir machen in dieser Stunde Radio für die Ohren und für die Augen. Die ersten Bilder von der Erde. Die Fotos, die die Astronauten auf ihrer Reise zum Mond vom blauen Planet geknipst haben. Die sind nicht nur schön und berührend, sie haben auch das Potenzial, um das Denken, Fühlen und Handeln von Millionen von Menschen in den 1970er Jahren zu verändern. Wir haben gehört von den Demonstrationen für die Umwelt und für Gerechtigkeit. Wir haben gehört von den Annäherungsversuchen zwischen Ost und West im Kalten Krieg. Und jetzt hören wir, was die Bilder kulturell ausgelöst haben in Film, Bücher und Musik. Die 1970er Jahre sind ein Jahrzehnt der grossen Utopien, der Gegenentwürfe zum spiessigen Alltag. Immer mehr Menschen steigen aus oder fangen an zu politisieren. Andere träumen sich weg. Ein Weg von Umweltzerstörung, kaltem Krieg, wirtschaftlichem Powerplay und gesellschaftlichen Umwälzungen und finden ihre geistige Heimat in der Science-Fiction-Welt. Und Wissenschaftler denken nachher über ein alternatives Leben im Weltall, sagt Matthew Hirsch. Er ist Raumfahrthistoriker an der Universität von Pennsylvania und hat gerade ein Buch geschrieben über den Astronautenmythos.
It also gave rise to a community of countercultural scientists who were interested in using NASA's knowledge to create colonies in space.
Es bildete sich damals auch eine Bewegung von kultur- und gesellschaftskritischen Wissenschaftlern heraus, die die NASA-Technologie nutzen wollten, um Kolonien im Weltall zu gründen. Eine neue Vorstellung von Utopia, möglich gemacht dank Astronauten und Technologie der NASA.
Where human society could be replicated, but without the poverty or disease or social strife, imagining a new kind of utopia made possible by astronauts and NASA technology.
Auch ganz normale Leute fangen in den frühen 70er Jahren an zu träumen von einer transzendenten Version von der Weltraumforschung. Das heisst, von einer völkerverbindenden Raumfahrt und von echten kosmischen Helden, die ein Gespür haben für das grosse Ganze, wo sich wie Millionen von ganz realen Menschen lassen berühren und bewegen von den neuen Perspektiven auf die Erde, von weit aussen im All auf unseren kleinen, einsamen, schönen Planet.
They didn't want someone who would think so much, they wanted someone who would feel. And this is reflected in other works as well. The Man Who Fell to Earth, Major Tom.
Sie wollten keine kopflastigen Astronauten, sie wollten Gefühlsbetonte. Dieses Ideal spiegelt sich in vielen Werken jener Zeit wider, etwa im britischen Science-Fiction-Film Der Mann, der vom Himmel fiel, in David Bowies Song Major Tom oder vielen anderen Astronautenfiguren, die sich von den einfach gestrickten Männern der 50er oder 60er abheben, weil sie das Universum, von dem sie umgeben sind, spüren und wahrnehmen.
Who are not quite the simple crew-cutted men of the 1950s and 1960s, but who feel and experience the universe around them.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
Der Major Tom von David Bowie ist so einer. Kein allglatter Superheld, dafür einer, der Zweifel hat an seiner Mission. Eingepfercht in einer Blechbüchse stellt er sich Sinnfragen. Ganz anders als die realen Astronauten, die biederen, detailversessenen Familienväter, die ihren Trip ins All scheinbar unberührt überstehen.
Sitting in a tin can.
Even before people traveled into space, artists and writers and filmmakers wrote about how the experience of traveling to other planets or to the stars might change a person, might cause them to have different religious beliefs.
Schon bevor der Mensch ins All reiste, schrieben Künstler, Schriftsteller und Filmemacher darüber, wie die Erfahrung, zu anderen Planeten und zu den Sternen zu reisen, Menschen verändern könnte. Wie sie vielleicht ihre religiösen Überzeugungen ändern, die Menschheit in Frage stellen oder wie ihre Vorstellung von der menschlichen Gesellschaft untergraben wird. Es gibt wunderbare Filme und Bücher über Leute, die während ihrer Weltraumreisen in eine Glaubenskrise geraten. Wie sich aber herausstellte, traf das auf die echten Astronauten kaum zu. Sie kamen nicht derart verändert von ihren Weltraummissionen zurück. Gerade das aber widersprach der weit verbreiteten Erwartung, vor allem in den USA der frühen 70er Jahre, dass Astronauten Dinge gesehen und begriffen haben, die anderen Menschen nicht zugänglich sind. Dass sie eine neue Art von Helden oder Ikonen sein könnten, die für eine Gegenkultur stehen. Und dass sie ihre Weisheit mit den Menschen auf der Erde teilen würden.
There was an expectation that astronauts would come back having seen or knowing things that other people didn't know, that they might be a new kind of countercultural hero or icon who would share wisdom with people on Earth.
Und weil es ihn nicht gibt in der Realität, der gelüterte kosmische Held wird er geschaffen. In Büchern, in Liedern, in Filmen. Science-Fiction-Genre, bis dahin ein Nischenprodukt, läuft in den 1970er Jahren zur Hochform auf. Vulkanier und Klingonen vom Raumschiff Enterprise kommen ins Kino, natürlich auch der Luke Skywalker, Darth Vader, der putzige Roboter R2-D2 aus Star Wars und verschiedene unheimliche Mächte Filme wie «Unheimliche Begegnung der dritten Art», «Alien 1» oder «Stalker».
To some extent, they still created heroes out of the astronauts, but they made them different.
Sie machten zwar noch immer Astronauten zu Helden, aber die waren anders. Eine ganze Reihe von Filmen aus den 70ern zeichnen das Bild eines Astronauten, der wie ein Gegenentwurf erscheint. Am wichtigsten ist wohl der Filmheld in Silent Running, lautlos im Weltall. Er ist ein Space-Hippie, der die Erde im Weltall beschützt. Und seine exklusive Flugperspektive und sein Wissen nutzt, um das Leben der Menschen auf der Erde zu verbessern.
And use his knowledge to make life better for people on Earth.
Und findest du es nicht an der Zeit, dass mal wieder einer einen Traum hat, hä? Glaubst du nicht, dass es Zeit wird, dass mal wieder einer Interesse an einem Traum hat? Was ist mit den Wäldern? Findest du nicht, dass sich einer dafür einsetzen müsste? Was soll werden, wenn diese Wälder und all diese unbeschreibliche Schönheit für immer verloren sind?
And students of American literature will recognize the protagonist as a thinly veiled version of Henry David Thoreau.
He is a Studierende der amerikanischen Literatur werden leicht erkennen, wer hinter dem Protagonisten steckt. Es ist eine lediglich geringfügig abgeänderte Version von Henry David Thoreau, ein naturnaher Mensch, ein Naturalist, ein Dichter und ein Gegner der Sklaverei. Der Held im Film Lautlos im Weltall will seine Raumschiffroboter befreien. Er gibt ihnen menschliche Namen und behandelt sie wie Kollegen. Aber es ist eine Vorstellung von einem Utopia, das es so nicht geben kann.
Ich möchte euch etwas mitteilen. Robert Nummer 2, du hörst von jetzt an auf den Namen Yui. Und Robert Nummer 1, du hörst von jetzt an auf den Namen Dewey.
Der Held von Silent Running ist eine tragische, dem Untergang geweihte Gestalt, aber eine, die viele Menschen jener Zeit tief durchdrungen hat.
But one that resonated with a lot of people in that particular time.
Silent Running, wo mit seinem Raumschiff ein Stück irdische Natur ins All rausrettet, stirbt. Seine Inspirationsquellen aber lebt weiter. Es ist die Philosophie von Henry David Thoreau, einem amerikanischen Umweltpionier aus dem 19. Jahrhundert. Der Thoreau propagiert den zivilen Ungehorsam und gewaltfreien Widerstand. An ihm haben sich schon der Mahatma Gandhi orientiert, der Bürgerrechtler Martin Luther King und schließlich unter Druck auch die NASA. Im Jahr der letzten Mondlandung, im Jahr 1972, droht der US-amerikanischen Raumfahrtagentur eine Klage von hochrangigen Bürgerrechtlern. Das amerikanische Astronautenkorps setzt sich nämlich ausschließlich aus weissen Männern zusammen. Die NASA verspricht, mit dieser kosmischen Diskriminierung ist Schluss. 11 Jahre später fliegen die erste amerikanische Astronautin und der erste schwarze Astronaut an Bord von einem Space Shuttle ins All. Genau 40 Jahre ist es her, dass der letzte Mensch den Mond verloren hat. Der Gene Cernan, der Apollo 17-Kommandant. Sein letzter Funkspruch vom Mond ist ein Dokument, das kaum jemand kennt. Seine Mission ist vergessen, seine Worte sind es auch. Wie er seinen letzten Schritt vom Mondboden auf die Apollo-Leiter kommentiert und glaubt, dass da bald schon der nächste Mensch steht. Und überzeugt ist, dass das Raumfahrtschicksal der Menschheit bestimmt.
What I believe history will record, America's challenge of today has forged man's destiny of tomorrow.
Das macht sie tatsächlich, aber anders als der Gene Cernan, der letzte Mensch auf dem Mond, meint. Es ist nicht seine Landung auf dem Mond, die die Menschheit bewegt. Es ist das Foto vom blauen Planet, das er zurückbringt von seiner Reise.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.